Was ist gut? Ein Podcast des Deutschen Design Clubs.
Anne Lee wurde 1736 als Tochter eines Schmieds in Manchester geboren. Als Weberin schuftete sie 16 Stunden Schichten in einer der Fabriken des Frühkapitalismus. Kein Wunder also, dass sie da raus wollte. Die energische Anne gründete aber auch gleich ihre eigene Religionsgemeinschaft, die Shaker nämlich. 1774 dann übersiedelte die kleine Gruppe in den amerikanischen Bundesstaat New York, von wo aus sie auf Basis ihres eigenen Wertesystems eine einzigartige Gestaltungskultur entwickelte. Sie schufen eine wunderbare Welt von eleganten Möbeln, Kleidungsstücken, Alltagsgegenständen und inspirierten damit Generationen von KünstlerInnen, ArchitektInnen und DesignerInnen weltweit. Willkommen zu einer neuen Folge des DDKs, dem Podcast des Deutschen Design Club. Wo könnte hier bei uns in Deutschland eine komplexe Ausstellung über die Shaker einen geeigneten Platz finden, um ihre Geschichte und Kultur aus zeitgenössischer Perspektive zu beleuchten? Nun, die Ausstellung Die Shaker, Weltenbauer und Gestalter wird vom 7. Juni dieses Jahres bis zum 28. September im Vitra-Museum in Weil am Rhein gezeigt und ist, das kann ich wirklich sagen, äußerst sehenswert. Das Designmuseum zeigt die Shaker-Objekte zusammen mit eigens von heutigen KünstlerInnen entwickelten Objekten und darstellender Kunst. Für das Ausstellungsdesign verantwortlich ist die Designgruppe Forma Fantasma. Insgesamt ein Setting, das die Shaker würdigt und ihre Bedeutung für das Design des 20. und 21. Jahrhunderts unterstreicht. Das Gespräch mit Mea Hoffmann, Kuratorin am Vitra Design Museum, führt mein Kollege Georg-Christoph Bertsch.
Heute sind wir mit Mea Hoffmann verbunden, in Weil, in dieser wunderschönen Landschaft da unten. Wie geht's Ihnen?
Sehr gut, vielen Dank, freue mich hier zu sein.
Ja, also es gibt ja auch eine ganz große Angelegenheit, über die wir heute reden, nämlich diese Ausstellung Die Shaker, Weltenbauer und Gestalter. Und ich möchte Ihnen das direkt am Anfang das Kompliment machen, dass diese Ausstellung wirklich nach allem, was ich bisher sehen konnte, auch in dem Katalog, da mir wirklich ausgezeichnet gemacht ist. Und will auch gleichzeitig an die Hörerinnen sagen, als Spoiler, dass wir das nicht wirklich ganz besprechen können, denn dafür ist die Ausstellung einfach zu komplex. Ihr solltet sie einfach besuchen, ist mein Tipp. Ne? So, gut, dann fangen wir mal mit dem Einfachsten an, nämlich den Objekten. Erzählen Sie mir etwas über die Hakenleiste. Das ist ja wohl das ikonischste Designstück der Shaker, also zumindest in meinen Augen, eine Leiste mit in regelmäßigen Abständen angebrachten Holzstiften, die ungefähr fingerlang sind. Was hat es mit dieser Leiste auf sich?
Jawohl, also die Shaker-Hakenleiste ist definitiv eines der markantesten Objekte oder der gängigsten. Gleichzeitig ist sie tatsächlich keine Shaker-Erfindung, sondern war einfach ein gängiges Objekt in der Zeit, was sie dann wie viele Objekte, die sie für ihre eigene Nutzung sozusagen entworfen haben oder hergestellt haben, im Endeffekt angepasst haben, optimiert haben auf ihren eigenen Gebrauch. Und was sie aber so revolutionär gemacht hat im Shaker-Kontext, ist der Einsatz. Also wirklich fast in jedem Shaker-Interieur finden Sie die Hakenleiste, meistens auf der gleichen Höhe, so um die 1,80 angebracht, die dann wirklich das ganze Interieur säumen. Und an diesen Leisten wurden dann allerlei Dinge aufgehängt, ob jetzt eben der Shaker-Mantel oder ein Werkzeug oder eben auch Stühle, die dann zur Seite sozusagen geschoben wurden, damit man Ordnung schaffen konnte und reinigen konnte die Räume. Also man muss sich das so vorstellen, die Shaker haben ja wirklich in großen Gemeinschaften gelebt, also in Dörfern, die bestanden dann wiederum aus Familien. Und diese Familien haben mit bis zu 100 Leuten in einem Dwellinghouse zusammengelebt, also in einem Wohnhaus. Das heißt, Ordnung war absolut Prämisse sozusagen für das Zusammenleben, war aber auch gleichzeitig sehr verwurzelt in ihrer Religion oder in ihrer Weltanschauung. Also das Prinzip der Reinlichkeit, der Ordnung, der geordneten Lebensweise ruht tatsächlich auch aus einem Aphorismus von Mother Ann Lee, der Shaker, sozusagen der spirituellen Shaker-Anführerin, also nicht Gründerin in dem Sinne, aber darauf können wir später nochmal eingehen, die sagte, there is no dirt in heaven, also im Himmel gibt's keinen Schmutz, und so hat man eben auch den Alltag miteinander zu gestalten und Reinlichkeit zu pflegen.
Das ist ja ein Aspekt, diese Ehelosigkeit oder dieses Zölibat, unter dem die Shaker lebten. Das ist zunächst mal für eine ganze Gesellschaft eigenartig. Also man kennt es ja eben aus von den katholischen Priestern oder eben auch von anderen religiösen Vereinigungen, dass dort Zölibat gelebt wird. Hier ist es aber so, dass die gesamte Gesellschaft in einem Zölibat lebt. Wie funktioniert es denn?
Ja, das Zölibat ist natürlich Thema vieler Recherche, haben sich viele WissenschaftlerInnen mit auseinandergesetzt, und es gibt ganz unterschiedliche Lesarten. Was interessant ist, vielleicht nochmal als Kontext, ist, dass wirklich ganz wenig überliefert ist aus der Gründerzeit. Mother Ann war selbst, konnte nicht lesen, konnte nicht schreiben. Das heißt, wir haben keine Schriften zum Warum und wie die Religion sozusagen gegründet wurde, in der Form, wie sie eben jetzt praktiziert wird, immer noch, über die letzten 250 Jahre. Aber das Zölibat ist natürlich kontrovers, wurde auch über die Jahre natürlich immer wieder diskutiert, aber de facto gibt es da eine Leseweise, die natürlich, wie Sie ja schon sagten, ganz klar auf der Religiosität beruht, also sozusagen sich Gott zu verschreiben und abzuwenden von den körperlichen Bedürfnissen, ganz klar als spirituelle Hinwendung zum Göttlichen. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine eher feministische Leseart dieser Bewegung, die darauf beruht, dass Mother Ann wohl selbst 4 Kinder verloren hat, unglücklich verheiratet war. Also sozusagen die Befreiung der Frau in einer Gesellschaftsstruktur, in der sie eben nicht verheiratet sein musste und auch keine Kinder gebären musste, sondern eben auch anders Sicherheit finden konnte, finanzielle Stabilität. Das heißt, man muss sich das so vorstellen, also das Zölibat wurde wirklich gelebt im Gemeinschaftswesen. Ich glaube, das macht diese Gemeinschaft auch so andersartig und so skurril, dass sie eben trotzdem zusammenlebten, jedoch nach Geschlechtern getrennt. Also schon rein die Architektur wurde sozusagen angepasst auf diese Geschlechtertrennung. Die Gebäude waren regelrecht gespiegelt. Das heißt, es gab Treppenaufgänge für die Shaker-Brüder, Treppenaufgänge für die Shaker-Schwestern. Man saß getrennt. Also das Thema der Geschlechtertrennung war auf jeden Fall omnipräsent. Und dennoch stand ganz klar die Gemeinschaft im Vordergrund, also das Miteinandersein und das Gemeinschaftsleben. Und wie ich ja schon sagte, die Gestaltung war darauf angepasst, aber eben auch der Alltag. Und in den Erzählungen, also was vielleicht noch wichtig ist zu betonen, dass man war ja nicht geboren als Shaker, wie wir schon sagen, sondern man hat sich ganz bewusst für dieses doch auch recht schwere Leben entschieden. Also das Zölibat ist sicherlich kein leichtes. Und gleichzeitig war jedes Mitglied jederzeit frei zu gehen. Und das fand auch immer wieder statt. Die Shaker hatten zwar keine Nachfahren, sie nahmen aber Kinder auf, also Waisenkinder, und auch Familien mit kleinen Kindern hatten sozusagen auch eigene Schulen. Und eben diese Haltung des Kollektivs schwingt da eben ganz stark mit. Und was vielleicht noch wichtig ist zu ergänzen, dass die Shaker ihrer Zeit relativ voraus waren. Also in Hinsicht auf die Rolle der Frau. Frauen konnten eben auch Führungsrollen annehmen, Leitungspositionen sozusagen in der Gemeinschaft selbst. Natürlich ist es nicht Gleichberechtigung, wie wir sie heute verstehen, aber natürlich in der Zeit, wir reden vom Ende des 18. Jahrhunderts, Anfang des 19. Jahrhunderts, waren sie doch recht revolutionär, auch in Hinsicht auf Aufnahme von schwarzen Mitgliedern, von Gleichberechtigung im Sinne, dass jedes Mitglied eigentlich Teil des Alltags sein konnte.
Wenn ich das im Katalog richtig verstanden habe, gab es ja dann rein schwarze Gemeinschaften.
Eine. Eine recht kleine. Es war die einzige städtische Gemeinschaft, die in Philadelphia gegründet wurde, von Rebecca Cox Jackson, einer schwarzen Shaker-Schwester. Und lustigerweise oder interessanterweise beschäftigen sich auch ganz viele der zeitgenössischen Künstler, mit denen wir gesprochen haben, auch gerade mit dieser Gemeinschaft. Also sozusagen die Minderheit innerhalb einer Minderheit, die Teil der Shaker, einer Shaker-Community waren, sich dann jedoch auch wieder abgesondert haben, später wieder zurückgingen. Also auch da ist natürlich ein recht vielschichtiger, komplexer Kontext.
Wenn man ganz kurz zurück zu diesem Zölibat-Thema, bevor wir das jetzt verlassen. Und zwar der Psychotherapeut Fritz B. Simon beschreibt in seinem kürzlich erschienenen Buch Gewalt gegen sich selbst, das Zölibat als Form der Gewalt gegen den eigenen Körper. Und geht immer davon aus, dass eben durch diese Gewalt gegen den eigenen Körper im Grunde auch eine Aggression entsteht, die irgendwo ihre Triebabfuhr braucht. Also gibt es etwas, wo man sagen kann, ja, da haben die sich richtig ausgetobt, um sich eben auch diese Aggression vielleicht gegen sich selbst abzubauen, weil die war ja da durch diese Grundannahme.
Kann ich so natürlich nicht belegen, weil ich nicht vor Ort war und auch keine Theologin bin. Aber was immer wieder beschrieben ist, ist eigentlich eine sehr eine Freude tatsächlich auch am Ausdruck, das durch den Tanz, also gerade die religiösen Praxen, die Shaker werden ja auch Shaker genannt, es war ein etwas abfälliger Spitzname, Shaking Quakers, durch ihre Tanzbewegung. Also sozusagen der Gottesdienst war ganz frei, zu Beginn eher ekstatisch. Also ich würde sagen, vielleicht da kommt das Körperliche zum Einsatz, auch was sehr Sinnliches. Also man stellt sich diese Welt doch sehr streng, sehr kontrolliert vor. Und was ich im Gespräch immer wieder gehört habe, aber auch wenn man die Objekte sieht, die sind wirklich sehr, ja, sehr fröhlich, sehr menschlich, ja, sehr warm, dass es mir in dem Sinne so nicht vorkommt. Aber gleichzeitig waren die Shaker auch sehr, sehr bekennende Pazifisten. Das heißt, zum Thema Aggression ist da wirklich nicht viel zu lesen. Aber dennoch natürlich kann man schwer selber nachempfinden. Und es ist auch gar nicht meine Position natürlich.
Ja gut, aber ich meine, ich kann Sie ja fragen, bis dahin, wo Sie antworten können.
Ja.
Also mir ist auch aufgefallen, eben diese Fröhlichkeit, insbesondere bei den Damencapes, kommen ja unglaublich bunte Farben vor. Also ein ganz grelles Lila, ein starkes Reseda und so weiter. Also da gibt es eben wirklich Farben, die man überhaupt nicht erwarten würde in dieser Welt, die man zunächst eben mit dieser Holzfarbigkeit und diesen offenen Holzoberflächen identifiziert. Also das, was ist denn für Sie, weil Sie sind jetzt einige Zeit in dem Thema drin, sozusagen, was sind so Ihre Lieblingsstücke oder die Lieblingskategorien, was Sie sagen, also das ist das, was mich so richtig mitnimmt oder wo ich mich wohlfühle auch?
Also vielleicht nochmal zum ersten Teil der Frage. Also die Shaker-Welt ist tatsächlich ganz bunt, was man vielleicht auf den ersten Blick nicht annimmt, sondern man hat natürlich so diese Holzmöbel vor Augen. Aber viele der Möbel waren auch lackiert, hatten Anstriche, gerade in den Primärfarben Rot, Blau, Grün, Gelb. Und es war auch zum Schutz der Objekte gedacht, sozusagen als Venier. Oder als Anstrich, aber auch da wieder ganz verbunden mit ihrer Ablehnung von unnötigem Ornament. Also immer wieder der Utilitarismus sozusagen, die funktionsorientierte Gestaltung im Vordergrund. Und gleichzeitig war das aber kein Widerspruch eben mit der Farbigkeit. Und man sieht das eben, wie Sie sagen, an den Mänteln, die kamen in allerlei Farben und waren aber auch ganz bewusst sozusagen vermarktet an die Außenwelt. Also das ist eben auch spannend an den Shakern. Sie haben ja von Anfang an sozusagen Objekte für den Eigennutzen hergestellt und dann recht schnell eben auch für den Markt produziert, als sie eben entweder Überschussprodukte hatten oder gemerkt haben, dass da doch die Nachfrage danach stieg. Zu meinen persönlichen Highlights in der Ausstellung gibt es ganz viele. Ich glaube, was mich unfassbar beeindruckt hat, ist eben so, wenn man in das Thema eintaucht, denkt man eben an die Möbel. Und gleichzeitig war das ein komplett holistischer Ansatz. Also eben mit diesem Bestreben, sich aus der Welt zurückzuziehen, eine bessere Welt für sie in ihrem Kontext aufzubauen. Das hat natürlich alles beinhaltet. Also zuerst waren die Shaker eine Agrargemeinschaft. Das heißt, Landwirtschaft stand natürlich ganz oben sozusagen im Alltag. Und gleichzeitig haben sie aber alles für den eigenen Nutzen gestaltet. Also sie waren nie wirklich autark, auch wenn es das Bestreben war. Von Anfang an gab es da eigentlich einen ständigen Austausch mit der Außenwelt und sie waren auf Handel angewiesen. Gewisse Dinge haben sie selber gar nicht herstellen können oder anbauen können. Und ich glaube, ein Highlight-Objekt für mich ist zum Beispiel das Radio, was wir zeigen in der Ausstellung, was eben genau darauf eingeht. Also, dass diese, vielleicht was man zuerst mit den Shakern assoziiert, was fast eher an die Amish erinnert, ist eben nicht der Fall. Also sie waren immer offen für Neuerungen, für Innovation und da sehr anpassungsfähig. Und ich glaube, das macht sie auch so spannend. Also das ist ein Highlight-Objekt, aber da gibt es ganz viele.
Aber was wäre denn, wenn Sie sagen, Sie bringen jetzt Ihre liebste Freundin in die Ausstellung, sagen wir, sie sagt, ich habe nur 5 Minuten Zeit. Welches Stück würden Sie ihr denn zeigen?
Ja, also der erste Raum, der beinhaltet schon ein paar dieser Highlights, eben auch so als Auftakt zur Show. Aber definitiv auch unsere Community Bench, die wir im ersten Raum zeigen. Also die ist schon rein wegen der Größe über 4 Meter lang einfach wahnsinnig beeindruckend, weil eben auch da wieder die Gestaltung für eine große Gemeinschaft beeindruckend ist. Und gleichzeitig aber dann doch auch immer diese unfassbar qualitativ hochwertige Verarbeitung und Herstellung, also das Handwerk, was da drin steckt. Und ich glaube, dann gibt's allerhand tolle Maschinen und Werkzeuge. Ich finde die Saatgutkisten total interessant. Also die Shaker waren im Endeffekt die ersten, die Saatgut abgepackt haben in kleinen Tütchen und sozusagen an die Einzelpersonen vermarktet haben. Also nicht nur an großen Portionen sozusagen an die Landwirtschaft, sondern wirklich an den Otto-Normalverbraucher als Consignment-Basis sozusagen. Und also eben diese verschiedenen Industrien, die sie sich erschlossen haben, Medizin, die sie hergestellt haben und vermarktet haben. Ich glaube, die Reichhaltigkeit, diese Vielfalt, das ist total spannend.
Ich habe, Sie sind jetzt schon an mehreren Punkten auf das Thema der kommerziellen Verbindung zur Außenwelt eingegangen. Also diese einerseits die Gemeinschaft, also die miteinander wahrscheinlich nicht über Geldverkehr kommunizierte, aber die Außenwelt, die dann doch im Grunde einbezogen wurde. Ich habe da ein Zitat gefunden, das ich wirklich unglaublich fand. Und zwar ist es in dem Text von Adams in ihrem Katalog, das ist als Gedicht oder Lied. Das heißt, brennend für Profit und Unternehmergeist fliegen der Webstuhl und die Nadel flink hin und her. Das hebt die Laune der Diakone. Okay, ich meine, da geht es scheinbar richtig darum, irgendwie hier Kasse machen.
Ja, ich würde gar nicht mal sagen Kasse machen, aber es ging natürlich darum, sich das Leben zu finanzieren und das Leben in Gemeinschaft. Also man war ganz klar von Beginn an eigentlich auf diesen Handel angewiesen. Aber die Shaker, wie Sie schon sagen, waren sehr geschäftstüchtig. Da gibt es ein ganz spannendes Zitat von Father Arnold Head, einer der noch existierenden Shaker, in einem Interview die Shaker beschrieben hat als Capitalist Communist, also als kapitalistische Kommunisten. Das heißt sozusagen gar nicht mal als Widerspruch, sondern eben eine Art von Wirtschaftsverständnis, die trotzdem vereinbar war mit ihrem Glauben. Aber definitiv, also es ist ganz klar, dass, wie ich ja schon sagte, sie waren nie autark. Sie mussten sozusagen Geld verdienen und waren da auch sehr klug in der Art und Weise, wie sie auf den Markt reagiert haben. Also die Möbel sozusagen, die Hochphase des klassischen Shaker-Stils im Möbelbereich war so 1820 bis 1850. Dann gab es die Industrie vom Saatgut, die ich ja schon erwähnte, dann aber auch die Fancy Goods, sozusagen Nähutensilien, die dann eher hergestellt wurden, als es weniger Männer gab in den Gemeinschaften nach dem Civil War, also nach so ungefähr nach 1860, die ganz bewusst auch eigentlich verkauft wurden an die Außenwelt, also tatsächlich nicht unbedingt für den eigenen Gebrauch gestaltet wurden, die aber aus einer anderen Industrie entstanden sind, nämlich aus den Spanschachteln, die man ja auch kennt von den Shakern. Also sozusagen diese Anpassung an den Markt und gleichzeitig auch so dieses Proto-Industrielle, also die Serienfertigung, Standardisierung von den Stühlen zum Beispiel, die es dann ja auch wirklich in einem Art Katalog auszuwählen gab, also mit verschiedenen Sitzflächen, mit verschiedenen Farben und Materialien, die man sich sozusagen dann bestellen konnte. Da waren sie wirklich von Anfang an eigentlich im Handel aktiv.
Sie, das sind ja relativ wenig Personen namentlich genannt. Also Sie haben jetzt die Gründerin schon mit ins Spiel gebracht, aber es gibt ja diesen George Nakashima. George Nakashima, erstmal klingt der Name jetzt nicht so, wie ich mir vorstelle, wie die Shaker aufgestellt waren, also dass es durchaus zwischen Japan und England sozusagen eine Verbindung gab, aber dennoch ist es ein interessanter Name erstmal. Was hat es denn mit diesem George Nakashima auf sich? Also er hat offensichtlich besondere Designstücke entworfen als Individuum. War das jetzt ein ganz klassisches Shaker Stück, das dann in der Shaker-Produktion auch hergestellt wurde, war das ein One-Off? Also was hat der Nakashima da gemacht?
Tatsächlich gar nicht. Also Nakashima ist kein Shaker, sondern eigentlich japanisch-amerikanischer Architekt und Designer, der auftaucht in unserem Katalog im Kontext zu der Shaker-Resonanz im Design-Kanon. Das heißt, war einer der von den Shakern inspirierten Gestalter, die sich sozusagen, also er hat sich tatsächlich selber als japanischer Shaker sozusagen betitelt, aber in dem Sinne nicht, weil er wirklich eins zu eins Shaker-Möbel kreiert hat, sondern da einfach Parallelen gesehen hat in der Herangehensweise der spirituellen Gestaltung, der ethischen Gestaltung des Handwerks. Aber es gab sozusagen ganz, ganz viele Gestalter gerade im 20. Jahrhundert, die sich auf die Shaker bezogen haben oder direkt von den Shakern inspiriert waren. Gerade auch so die skandinavischen Designer, wenn man an Kari Klint und Borge Mogensen denkt, da gab es eben ganz direkte Einflüsse.
Es gibt ja die Fragestellung, also wieso ist dieses Design eigentlich so, wie es ist? Da habe ich ein Zitat auch gefunden, also die Ordnung ist das Schaffen von Schönheit, sie ist das erste Gesetz des Himmels und der Schutz der Seelen. Und das hat die Kirchenleitung eben 1842 formuliert in New Lebanon. Und das ist ja im Grunde irgendwie ein Prinzip von so einer minimalistischen, sehr schlichten, sehr funktionalen Gestaltung. Also wenn man das jetzt einfach nur diesen Satz hätte, also die Ordnung ist das Schaffen von Schönheit, sie ist das erste Gesetz des Himmels und der Schutz der Seelen. Wenn man sagen, okay, Ordnung, Symmetrie und so weiter. Ist das wirklich programmatisch auch so aufgenommen worden oder also für die Gestaltung?
Ja, auch wieder begründet eben aus dem Glauben heraus. Also eine Ablehnung von allem, was eine Art von Stolz sozusagen hervorbringt, eine Art von ja eben Individualismus. Alles, was unnötig war sozusagen, wurde abgelehnt. Das wurde auch niedergeschrieben. Es gab ein Regelwerk, die Millennium Laws. Die wurden zuerst 1821 publiziert und danach einige Male überarbeitet, die auch ganz klar sozusagen vorgeschrieben haben, dass diese Art von sozusagen Verspieltheit, Stolz da eigentlich in der Gestaltung nichts zu verlieren hat und eben eigentlich diese Rückbesinnung auf die Ehrlichkeit der Objekte, die Funktionalität, die Nutzung, also ganz spezialisierte Gestaltung auch auf die Anforderungen sozusagen an die Objekte. Aber im Endeffekt, was interessant ist an diesem spirituellen Ansatz in der Gestaltung, ist eben was ja immer wieder diskutiert wird im Kontext der Shaker, die Einfachheit. Sozusagen die Objekte, die oftmals inspiriert wurden durch Einflüsse von der Außenwelt, weil viele der Shaker natürlich mit ihrem Wissen in die Gemeinschaften kamen, also ausgebildet als Handwerker sozusagen in der Außenwelt und eben Traditionen wie europäische Objektformen etc. mitbrachten, aber sie runtergebrochen haben auf das Essentielle, was sie als wirklich gut und nützlich verstanden haben. Und ich glaube, das spiegelt eben trotzdem eine Art Harmonie wider. Also diese klar geometrischen Formen, die Reduktion in der Form, aber auch ein ganz bewusstes Arbeiten mit vernakulären Materialien, also nicht mit importierten Hölzern zum Beispiel, sondern wirklich vorhandenen Hölzern. Das heißt, so eine Art klare Formreduktion, die aber immer wieder aus dem Glauben sozusagen gesehen wurde. Und was ganz interessant ist, es gibt so einige Zitate, die eben ja auch das bezeugen. Mother Ann Lee soll gesagt haben, put your hands to work and your hearts to God. Also sozusagen dieser Fokus auf Fleiß, auf Nützlichkeit, auf Arbeit, aber wirklich im Sinne von sozusagen Gottesanbetung, von Spiritualität. Mhm. Also work is worship. Mhm. Das ist da ganz eng verzahnt.
Es ist ja so, dass eben auch heute Shaker-Möbel auf dem Markt sind. Auch wenn die nicht von Shakern unbedingt hergestellt werden müssen. Also es gibt in Deutschland einen Hersteller, der eben die originalgetreu produziert. Also was ist das denn zu verstehen? Also ist das jetzt eine Lizenzproduktion oder als Kopie oder...
Also eine Lizenzproduktion ist es natürlich nicht. Die Shaker haben zwar einige ihrer Objekte patentiert, Also zum Beispiel es gibt einen Kippmechanismus an den Stühlen, der das Zurücklehnen ermöglicht, der ist patentiert, aber auch gewisse Maschinerien und eben ganz spezielle Innovationen. Aber ihre Möbel in dem Sinne haben sie zum Beispiel nicht patentiert. Okay. Das heißt, ich würde sagen, es sind natürlich keine Originale, sie sind nicht von Shaker-Hand kreiert und gleichzeitig auch aus einer ganz anderen Motivation entstanden. Und gleichzeitig zeigt das aber auch eigentlich auf, wie das Interesse an den Shaker-Möbeln, am Shaker-Stil sich zum einen wirklich eigentlich verselbstständigt hat als eigener Stil, der gerade in den USA sehr geläufig ist und gleichzeitig eben aber auch dieses kontinuierliche Interesse an den Shakern bezeugt. Ob das jetzt eben ein Handwerker ist, der das 1:1 nachbaut oder doch eine eher industriellere Produktion. Also in dem Sinne ist es eigentlich recht interessant, weil es einfach diesen Typus der daraus entstanden ist, weiter betreibt.
Ist ja so, dass ich hatte eingangs schon gesagt, dass die Ausstellung eben einen hohen Komplexitätsgrad hat. Und um die machen zu können, haben sie eben auch mit dem Institute of Contemporary Art in Philadelphia und dem Milwaukee Art Museum zusammengearbeitet. Da komme ich auch gleich noch zu diesem Künstlerteil. Das ist ja für Sie eine eher ungewöhnliche Zusammenarbeit, also mit mehreren Kunstmuseen. An so einem Projekt zu arbeiten.
Das ist für uns eigentlich gar nicht so unüblich. Wir machen das immer vermehrt in den letzten Jahren eigentlich, dass wir zusammenarbeiten mit unterschiedlichen internationalen Institutionen, Museen, weil wir einfach sehen, dass die Kollaboration uns unglaublich bereichert und gerade natürlich in dem Kontext der Shaker, die amerikanische Perspektive natürlich sehr wertvoll ist. Und wir aber auch gemerkt haben, das bringt Herausforderungen mit sich und interessante Differenzen, wo wir natürlich merken, wir müssen hier in Europa viel mehr Kontext geben und gleichzeitig in Amerika besteht da schon ein ganz anderes Bewusstsein dazu und es gibt auch viel, viel mehr Ausstellungen, die in den letzten Jahren in den USA eröffnet worden sind zu den Shakern. Aber diese Zusammenarbeit hat es eben auch so spannend gemacht, weil wir aus unterschiedlichen Perspektiven rein auch als Institution zusammenfinden, ob jetzt eben Fokus auf Design und Architektur oder im Fall vom Institute of Contemporary Art in Philadelphia eben zeitgenössische Kunst. Und das spürt man, würde ich sagen, auch in der Ausstellung. Also uns war es eben wichtig, dass wir nicht eine reine historische Gesamtschau sozusagen zusammentragen. In der Vergangenheit gab es auch schon viele tolle. Sondern zum einen natürlich einen Einblick in die Welt der Shaker bieten und gleichzeitig das Ganze aus zeitgenössischer Perspektive aufarbeiten und nicht nur sozusagen die Objektkultur zeigen, sondern auch die Reflexion dazu.
Das ist ja ein korrespondierender Teil der Ausstellung, sind ja eben auch Arbeiten von zeitgenössischen Künstlerinnen, also konkrete Poesie-Themen, Landart, Tanz, Zeichnungen. Und das ist ja nochmal ein anderer Teil, auch kuratorisch ein anderer Teil der Ausstellung. Wie haben Sie da konkret zusammengearbeitet? Das ist mal wirklich so die Frage, wie entstehen da die kreativen Entscheidungen im Kontext des Kuratierens, also für diesen ganz anderen Thema?
Es war auf jeden Fall ein sehr spannender Prozess und eben das Aufarbeiten, wo beginnt man? Es ist keine rein chronologische Ausstellung. Das ist immer eine Herausforderung, sozusagen nach Themen das Ganze zu ordnen. Aber eben immer wieder mit Blick auf die Frage, was ist denn für unseren heutigen Kontext interessant und relevant? Was kann man ableiten aus der Gestaltung? Und eben diese zeitgenössischen Stimmen eigentlich in einen Dialog zu setzen mit den Objekten. Also nicht 1:1 ganz direkt, sondern im übertragenen Sinne natürlich als Reflexionsebene. Und der Prozess dazu war aber recht organisch. Also wir haben in der Recherche natürlich einige zeitgenössische Kunstprojekte gesehen, wo wir wussten, die haben sich schon auseinandergesetzt seit langer Zeit mit den Shakern. Andere Kollaborationen jetzt in dem Kontext sind entstanden durch Gespräche, wo wir dachten, vielleicht könnte sein, dass die GestalterInnen die Shaker kennen. Und das heißt, wir haben einfach so ein bisschen die Fühler ausgestreckt in unserem Netzwerk und Gespräche geführt. Und da sind hochspannende Diskussionen eigentlich entstanden. Und daraus hat sich am Schluss eigentlich diese Gruppe an KünstlerInnen entwickelt, die jetzt in der Ausstellung beteiligt sind.
Da gibt's ja auch Performances, wenn ich es richtig verstanden habe. Wird es auch im Rahmen der Ausstellung Aufführungen geben davon?
Leider nein. Vielleicht klappt das ja in den USA, das wäre natürlich schön, aber wir zeigen eine Videoaufnahme, eine Kompilation sozusagen, eine Zusammenstellung von einem amerikanischen Künstler, Reggie Wilson, der schon über viele Jahre hinweg eine Performance aufgeführt hat zu den Shakern, die heißt Power, entwickelt mit seiner Company Fist and Heel Performance Group, und die nimmt ganz klar Bezug auf eben Rebecca Cox Jackson, die Gründerin der Philadelphia basierten Community, und er setzt sich eigentlich auseinander mit der sozusagen der schwarzen Shaker-Erfahrung, auch im Kontext oder als Überlagerung, als Symbiose mit African Dances, also Schautradition. Also das ist eine hochspannende Arbeit, in der eben diese, ja, die Frage der Erfahrung, was bedeutet es als Shaker in dieser Zeit existiert zu haben, aber auch, wie können wir das aus heutiger Sicht sozusagen nachempfinden, ganz, ganz stark auch im Hinblick auf Gemeinschaft wieder und auf Identitätsstiftung.
Wir haben jetzt irgendwie sehr viel über Content gehört, also was da letztlich zu sehen sein wird. Und Sie schreiben aber in Ihrem Textil, dass Sie die Shaker nicht romantisieren wollen, sondern von ihnen lernen wollen. Da stellt sich natürlich die Frage, was lernen Sie von den Shakern?
Ja. Also ich bin gespannt. Wir wollen natürlich auch die Frage an die Besucher richten. Aber es ist sozusagen, was wir damit meinen, wir wollen sie nicht romantisieren. Das ist eben sozusagen im Shaker-Diskurs eine große Debatte, weil sehr viel Mythologie besteht um die Shaker herum, viel Interpretation. Eben dadurch, dass es sozusagen keine klaren Richtlinien gibt, weder im Design. Also es gibt im Endeffekt fast keine Dokumentation, warum die Shaker gestaltet haben, wie sie gestaltet haben. Was wir haben, sind die Objekte. Mhm. Wir haben Tagebucheinträge, es gibt Briefe, aber es gibt im Endeffekt nicht einen festgelegten Design-Diskurs, weshalb natürlich da ganz viel Spekulationsspielraum ist. Und gleichzeitig auch, ja, es ist einfach eine sehr, sehr komplexe, wie Sie schon gesagt haben, Thematik mit 250-jähriger Geschichte. Das heißt, uns ist es einfach wichtig, sozusagen, es geht nicht darum, zu implizieren, wir wollen so leben wie die Shaker oder wir möchten das 1:1 übertragen, sondern viele der Themen, die im Kontext der Shaker aufkommen, ob das jetzt eben die Frage der Gestaltung ist und was bedeutet, sozusagen nachhaltige Gestaltung, natürlich nachhaltig in einem anderen Sinne heute, aber sozusagen die ethische Verantwortung, Intentionen der Gestaltung. Was ich ganz spannend finde, ich kann eigentlich auf unsere Gestalter verweisen, das Mailänder Büro Forma Phantasma. Ja. Die haben in einem Interview eigentlich so geschildert, was sie fasziniert an der Thematik. Und es ist eben diese extreme Verzahnung zwischen Form und Ideologie. Und das als Fallbeispiel dafür, dass eigentlich keine Gestaltung neutral ist. Also die Frage der Intention dahinter und was das für uns heute bedeuten kann. Mhm. Ob eben im Hinblick auf Gemeinschaft und wie wir die kreieren wollen, welche Hoffnung wir haben für die Zukunft. Also ich glaube, die Shaker als utopisches Beispiel, auch wenn sie selber den Gedanken der Utopie vielleicht nicht reflektieren würden, weil das war einfach ihre Realität. Aber ja, sozusagen die Grundfragen nach ethischer Gestaltung und Langlebigkeit, funktionsorientierten Objekten. Also da stecken natürlich ganz viele Aspekte drin.
Ja, aber ich kann mir jetzt, was Sie vorhin sagten, dass da keine, wie auch immer, geartete, formulierte Designsprache gab oder keine Guidelines oder wie auch immer. Kann ich mir dennoch nicht vorstellen, dass sie völlig ohne Schablonen und Vermaßungen und wie auch immer Regeln ausgekommen sind? Oder ist das einfach immer aus der Hand gekommen? Also ich habe einen Hobel und eine Säge und dann säge und hobel ich so vor mich hin. Aber das muss da irgendwelche Grundlagen geben.
Absolut. Also es gab zum einen die Kirchenleitung, wie Sie sagten, in Mount Lebanon, von denen gingen sozusagen die Grundprinzipien aus. Also gerade zum Beispiel das erste Meetinghaus, das Versammlungshaus, was dort entstanden ist, das galt als Schablone für die anderen Dörfer. Also man hat sich sozusagen dorthin orientiert in der Gestaltung. Es gab den Austausch über Besuche, über Briefe. Die Shaker-Brüder haben im Falle der Möbel sozusagen, wie Gelehrte eigentlich die Jungen ausgebildet in ihrem Handwerk. Also es gab schon so eine gewisse Tradition, die ist aber nicht festgelegt in ganz klaren Formulierungen, sondern war schon so eine überlieferte, sich dann konsolidierende Formsprache. Hm. Aber es ist total spannend. Also im Endeffekt ist es
spannend.
Genau diese Fragestellung.
Das macht das Ganze. Ich meine, der Glenn Adamson schreibt ja auch, die Shaker übernahmen nicht nur Elemente aus modernen staatlichen Einrichtungen wie Gefängnissen und psychiatrischen Anstalten, aufgrund ihrer Einfachheit natürlich, sondern integrierten auch neoklassizistische Verzierungen. Also das ist natürlich ein überraschender für einen äußeren Betrachter sehr überraschende Geschichte, dieser Bezug auf die damals modernen Institutionen und eben auch auf die damals so mal gängigen Verzierungen, also von irgendwelchen Giebeln oder Borden oder Leisten oder so. Das ist ja eine extrem offene Weltwahrnehmung, sagen, also was kann ich da irgendwie sehen, was passiert, was funktioniert?
Mhm. Ja, interessant. Er bezieht sich da auf einen ganz spezifischen Text. Hieß Architecture of Control, also diese Übertragung. Auch da wieder eine Theorie, die nicht ganz belegt ist, auch wer da wen beeinflusst hat und ob das einfach parallele Entwicklungen waren. Aber eben die Frage, wie sozusagen Architekturverhalten beeinflusst und eben der Fakt, dass es kein Privateigentum gab bei den Shakern, sondern man alles geteilt hat. Dadurch natürlich auch die Möbel angepasst werden mussten. Es gab ganz viele Einbauten, wo sozusagen Schubladen zugeordnet wurden. Also, und dann natürlich eben der Fluss in der Architektur, also wie man eben diese Gemeinschaft und Unity, also Union war ganz wichtig sozusagen in dem Kontext, die Einheit bildet. Und deswegen dieses Essay, was sich darauf bezieht. Aber es gab ganz viele Einflüsse in der Architektur auch, also gerade englisch-niederländische Architekturtypologien, die sich wiedergefunden haben, sozusagen eigentlich in der Region vorherrschende Tradition, die Shaker aufgenommen haben und dann verändert haben für ihren Nutzensanspruch sozusagen. Aber definitiv, es war eine Offenheit zur Außenwelt und gleichzeitig hat sich daraus etwas Eigenes entwickelt, was aber urtypisch von dieser Region ist. Also man sieht auch über die Dörfer hinweg Variationen, unterschiedliche Materialien, die eben genutzt wurden, weil sie vorhanden waren. Das heißt, es ist doch sehr lokal auch orientiert und aber trotzdem eine gewisse Formsprache. Also man kommt in den Shakerdorf und man weiß, es ist eindeutig Shaker.
Ich habe noch einen Punkt, und zwar, was ich jetzt überhaupt nicht wusste, die Shaker haben 10.000 Lieder komponiert. Also 10.000 Lieder, das ist schon ein Wort.
Sogar darüber. Also wir haben ganz unterschiedliche Statistiken gelesen, aber es sind wirklich sehr, sehr viele.
Und
eben weil Tanz und Musik so wichtig war.
Die Musik und dieses Schütteln oder Shaken, das kann ich mir schon gut vorstellen. Aber das, also 10.000 Lieder, das sind ja wahrscheinlich dann auch irgendwie wirklich a cappella vorgetragene Lieder oder mit einzelnen Instrumenten. Wissen Sie da irgendwas über diese Lieder? Weil das ist ja ein unglaublicher Schatz. Und sind die wirklich notiert oder nur so...
Nee, die wurden auch niedergeschrieben. Also eins der bekanntesten wohl ist Simple Gifts. Also das kennt jeder Amerikaner. Wurde auch zur Amtseinführung von Barack Obama im Hintergrund gespielt. Also was ganz interessant ist, auch wiederum bei den Shakern, ist so dieses, also zuerst kamen sie aus Europa und gleichzeitig natürlich im Gründerkontext auf der einen Seite ursprünglich sehr kritisiert oder hinterfragt, Religionsverfolgung etc. als aus Außenseiter und gleichzeitig dann doch auch durch ihre Gestaltung sehr verankert im nationalistischen amerikanischen Selbstverständnis. Und da spielt die Musik aber auch ganz stark rein. Also eben gerade solche Lieder, die so diesen amerikanischen Identitätspunkt sozusagen mitbringen. Aber ja, es ist wirklich ein unfassbarer Output, den die Shaker kreiert haben in all ihren sozusagen Tätigkeiten.
Ja, okay. Wir hören einfach an der Stelle auf und die Leute sollen sich die Ausstellung angucken.
Wir freuen uns. Das
können wir jetzt auch stundenlang weitermachen. Das ist eben auch so, nicht nur sozusagen in den Details der jeweiligen Kategorien, sondern so viele Kategorien gibt, die wir noch gar nicht angesprochen haben. Aber das dabei belassen wir es jetzt mal. Ich stelle Ihnen natürlich gerne oder sehr gerne unsere Abschlussfrage, die wir immer stellen, nämlich was ist gut, und bin mal gespannt, was Ihnen so dazu einfällt.
Ja, auch wieder natürlich eine komplexe Frage im Kontext der Shaker. Aber ich glaube, was wir im Gespräch mit den Künstlerinnen und Designerinnen, die in der Ausstellung vertreten sind, auch immer wieder ja, besprochen haben, ist eben die Frage, wie gestalten wir für die Zukunft, also sozusagen im Sinne der Nachhaltigkeit nicht nur auf umweltpolitische Fragen, sondern auf Gemeinschaft in einer Zeit, wo wir eben ja von Krisen umgeben sind, von politischer Spaltung, von Polarisierung, wie natürlich ethisch bewegte Gestaltung relevant sein kann, die Frage der Intention, der Beweggründe, aber auch der Vielfältigkeit, also einfach diese Bandbreite an Welten auch. Also die Frage, für wen gestalten wir, warum gestalten wir? Also es ist vielleicht eine komplexere Antwort, aber sozusagen das Warum und für wen.
Das ist Ihre Antwort. Also jeder gibt eine andere Antwort. Ja, also ich bin wirklich begeistert, jetzt nach dem Gespräch noch mehr von dem, was da zu sehen sein wird oder was man da auch erfahren kann. Von daher, also wer jetzt noch keine Lust hat, da hinzufahren, weiß ich auch nicht. Und wünsche Ihnen auf jeden Fall einen wunderschönen Tag und hoffe, wir sehen uns bei Gelegenheit mal analog.
Ja, kommen Sie vorbei, hoffentlich.
Ja, ich komme wirklich vorbei.
Das war Georg im Gespräch mit Mia Hoffmann, Kuratorin am Bitra Design Museum. In der kommenden Folge dann begegnen wir einer Architektin, die aus dem Material Lehm weit mehr gemacht hat als alle anderen. Ihr Name Anne Heringer. Bis dahin wünschen wir euch wie immer alles Gute und eine kreative Woche. Eure DDcast-Redaktion.